15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
Hallo Paul, schön, dass du hier bist. Heute haben wir ja etwas zu feiern.
Hallo Birgit, es freut mich sehr, dass ich heute ausnahmsweise hier bin und mit dir die aktuelle Podcast-Episode moderieren darf. Aber bitte eine Frage, wo ist denn Brigitte? Vielleicht kannst du mir und unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern ein bisschen mehr über diese spezielle Podcast-Folge erzählen und was es heute zu feiern gibt.
Ja, gerne, lieber Paul. Das werde ich gleich machen. Ein wenig Spannung muss auch sein. Toll, dass du heute als mein Co-Moderator hier sitzt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer durften dich ja schon kennenlernen. Du bist Brigittes neuer KI-Co-Moderator beim Podcast Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
Genau, und das macht mir sehr viel Spaß. Aber du hast uns jetzt nicht verraten, warum ich heute hier mit dir 15 Minuten über den 15. moderiere.
Freilich, lieber Paul, das mache ich gleich. Zuerst begrüße ich aber noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von 2x 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Birgit Thiebi. Gemeinsam mit meinem Kollegen Paul bringe ich Ihnen Kultur, Geschichte und Grätzelgefühl direkt ins Ohr. Warum wir mittlerweile bei 2x 15 Minuten angekommen sind? Die Antwort hören Sie in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Alles rund ums Museum finden Sie unter www.museum15.at.
Ein herzliches Willkommen auch von mir.
Und jetzt werde ich das Rätsel lüften. Brigitte wird heute nicht wie gewohnt in der Rolle der Moderatorin oder Interviewerin auftreten. Nein, heute wird sie ausnahmsweise von uns interviewt. Denn für Sie und mit ihr auch für uns alle gibt es etwas zu feiern.
Ich habe da schon so eine Idee. Hat das etwas mit Ihrer Funktion im Bezirksmuseum zu tun?
So ist es, lieber Paul. Brigitte feiert heuer ihr 30-jähriges Bezirksmuseumsjubiläum und das gesamte Team freut sich mit ihr darüber. Im Juni waren es tatsächlich ganze 30 Jahre, dass Brigitte im Museum tätig ist. Aus diesem Anlass wird sie uns 30 Fragen beantworten, die unsere lieben Kolleginnen und Kollegen ihr zu ihrer 3-jahrzehntelangen Sehnsuchtsreise auf dem Meer der Bezirksgeschichte und Vermittlung gestellt haben. Auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten Fragen an Brigitte richten. Das durften private Fragen sein und natürlich auch Fragen, die mit dem Museum zu tun haben. Aber lassen wir sie doch am besten selbst zu Wort kommen.
Ja, gerne, liebe Birgit. Ich bin schon sehr neugierig.
Liebe Brigitte, ich freue mich ganz besonders, dass ich dir zu deinem Jubiläum hier und heute gratulieren kann und viele verschiedene Fragen stellen darf. Es sind Fragen zu deiner Person, teilweise sehr privat, aber natürlich auch viele verschiedene Fragen zu deiner 30-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus in der Rosinergasse 4. Wir haben quasi pro Jahr eine Frage an dich erdacht und ich würde sagen, da ist schon einiges zusammengekommen. Unser Museumsteam war sehr kreativ und originell. Das hat mich aber ehrlich gesagt wenig überrascht. Ich bin aber schon gespannt, ob du uns mit der einen oder anderen Antwort überraschen wirst. Können wir anfangen, liebe Brigitte?
Ja, gern, liebe Birgit. Ich bin schon gespannt auf eure Investigationen.
Irmi fragt dich, welche Ausstellung der letzten 30 Jahre ist deine Lieblingsausstellung? Und sie meint noch, du kannst eventuell mehrere nennen. Das wäre vielleicht zu schwierig bei so vielen Ausstellungen, die hier schon stattgefunden haben, Sonderausstellungen.
Das stimmt schon, ja. Da eine rauszugreifen, wäre ungerecht den anderen gegenüber. Aber es gibt doch eine, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. und die auch sehr umfangreich war im Sinne, dass sehr viele mitgewirkt haben. Und das war die Ausstellung über die 50er Jahre in Rudolfsheim 5 Haus. Und da gab es einerseits einen Grundstock bei uns an Ausstellungsobjekten, dann gab es sehr viele Leihgaben, dann gab es eine Zusammenarbeit mit der Volksschule am Friedrichsplatz. Die haben Collagen gestaltet und haben dann auch bei der Eröffnung das Tröpfelbadlied gesungen. Ja, das war einfach ein schönes Miteinander.
Weißt du das Jahr vielleicht noch?
Das muss gewesen sein, glaube ich, 2004, sowas in der Gegend.
Ja, ist spannend.
Aber jetzt fällt mir doch noch eine andere ein, nämlich ja, die Georg-Danzer-Ausstellung. Die war auch sehr besonders. Das war aus dem Anlass leider, dass der Georg Danzer gestorben ist. Und im Jahr darauf habe ich eine Ausstellung gemacht, Schülertanzer, Spurensuche in Rudolfsheim 5 Haus. Weil ich mir auch da, also erstens einmal ist er hier ins Gymnasium gegangen in der Tiefenbachgasse. Und dann dachte ich mir, über sein künstlerisches Leben gibt es ja eh genug. Aber so quasi in die Ursprünge zu gehen. Und dann bin ich unter anderem draufgekommen, dass man sagen kann, die Wiege seiner künstlerischen Tätigkeit liegt bei uns im 15.
In Rudolfsheim 5 Haus.
Genau,
ja,
weil ein Schulkollege hat ihm das Gitarrespielen beigebracht. Mit einigen Freunden ist er dann auch das erste Mal im ersten Bezirk gewesen, im Havelka. Dass er sein erster Hit war. Also es bewahrheitet sich natürlich wieder unser Spruch, alle Wege führen nach Rudolfsheim 5 Haus.
Stimmt. Gut, Karin möchte ganz schön viel wissen von dir. Sie hat wirklich viele interessante Fragen an dich. Fangen wir da gleich einmal an. Hattest du es geplant, Museumsmitarbeiterin zu werden? Oder bist du rekrutiert worden? Also bist du einfach so reingeschlittert? Das heißt, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich, bevor ich da das erste Mal war, gar nicht, dass hier ein Bezirksmuseum ist. Das lag aber wahrscheinlich auch an dem Schild, an dem damaligen, an diesen braunen Schildern, die auch ganz hoch oben waren auf dem Verkehrsschild. Also das kann man auch schwer erkennen. Aber ich meine, ich hätte es trotzdem wissen können, habe es nicht gewusst. Und ich habe damals studiert, hatte drei kleine Kinder und wollte einen bezahlten Nebenjob haben, so ein paar Stunden pro Woche. Und da habe ich dem damaligen Bezirksvorsteher geschrieben und der hat mich dann auch eingeladen, hinauf in die Bezirksvorstehung. Und wie es sich genau ergeben hat, weiß ich nicht, aber es war jemand da vom Bezirksmuseum und da hat er gemeint, ich soll doch mal mit hinuntergehen ins Bezirksmuseum. Und
also
dann war
so
ich hier.
Ein bisschen rekrutiert bist du dann doch worden.
Ja, kann man so sagen.
Ja, ja.
Möglicherweise haben die sich gedacht, naja, wir brauchen eh Leute im Museum, weil das war damals gerade so eine Umbruchzeit. Ja, aber ich hätte ja wieder gehen können. Aber nein, ich bin geblieben, ich bin bicken geblieben und habe es auch nicht bereut seither.
Ja, dann geht's gleich weiter. Sie meint auch, du führst die MitarbeiterInnen sehr gut, kannst delegieren, loben, auszeichnen. Hast du das überhaupt irgendwo vielleicht gelernt? Hast du da Seminare besucht oder bist du ein Naturtalent?
Naja, das würde ich nicht sagen, Naturtalent, aber man lernt halt im Laufe der Zeit. Und man macht ja auch Fehler und aus den Fehlern, es ist eigentlich sogar gut, Fehler zu machen, weil nur aus dem schöpft man dann das Neue und weiß dann, so geht's nicht. Mein Grundsatz ist halt immer, ich denke mir immer, wie hätte ich das gern? Wie möchte ich behandelt werden? Mhm. Und dazu muss man eigentlich nicht viel lernen. Wenn man nach diesem Grundsatz geht, macht man es schon halbwegs richtig, glaube ich halt.
Na, du machst es auf jeden Fall richtig. Das ist ja auch ein Kompliment, ne? Die Frage
ja,
nach deinem
Naturtalent. Danke, Karin.
Ja. Die nächste Frage wäre dann, was war dein Beruf? Also was war und wo eventuell auch war deine hauptberufliche Tätigkeit? Und hat dir die auch vielleicht fürs Museum oder für die Museumsarbeit auch etwas gebracht?
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin ja ursprünglich Kindergärtnerin und Horterzieherin. Und habe in den ersten Jahren hier im Museum auch sehr viel für Kinder angeboten. Zum Beispiel eben den Kinderkulturtreffpunkt 15, der heißt jetzt Museumskinder. Das gibt es ja noch immer, wo es Angebote für Kinder gibt. Oder die Kinderbibliothek, in der wir jetzt gerade sitzen beim Interview. Die ist auch das 1999 quasi aufgebaut worden. Und natürlich, wenn man mit Kindern umgehen kann, kann man auch ein bisschen mit Menschen umgehen, also mit größeren Menschen. Und danach war ich ja, nach dem Studium, war ich ja in der Volkshochschule Urania und war dort Programmmanagerin. Und da hat man natürlich auch einerseits mit Menschen zu tun, andererseits mit Bildung, mit Vermittlung von Bildung. Und ja, natürlich hat das alles geholfen.
Was sind deine Tätigkeiten jetzt im Museum? Was machst du am liebsten und was machst du vielleicht gar nicht so gern, aber muss halt auch gemacht werden?
Naja, es ist ja prinzipiell so, man stellt sich vielleicht vor, Museumsleiterin, die sitzt in ihrem Büro und delegiert und schaut, was die anderen so machen und sagt, ja, das ist gut, mach weiter, mach dort. Nein, Bezirksmuseumsleiterin bedeutet, dass man vom Zusammenräumen, vom Vitrinenputzen, vom Staubwischen bis zur Ausstellungsgestaltung, Veranstaltungsplanung, aber auch Abrechnung, eigentlich alles tut, was in einem, egal ob das Haus groß oder klein ist, es sind dieselben Dinge zu tun. Und das hängt letztendlich, auch wenn ich sehr viel ein Team habe, das mich unterstützt, aber letztendlich liegt es doch bei mir, das alles zu machen oder zumindest zu organisieren.
Und die Verantwortung, die auch.
Und die Verantwortung habe ich natürlich auch letztendlich. Und ja, was mache ich nicht so gern? Ich versuche immer, mir auch vielleicht unangenehmere Tätigkeiten wie die Abrechnung doch quasi mir zurechtzubiegen, dass es dann doch wieder gut ist. Weil am Schluss, wenn man dann diese Excel-Tabelle fertig hat und wenn man alle Zahlen hat und es stimmt dann letztendlich, ist das schon ein bisschen ein Glücksgefühl und da freut man sich, dass man das geschafft hat.
Ein Erfolgserlebnis.
Genau, ein Erfolgserlebnis. Und wenn man das schon quasi, man weiß ja, dass das das Ende dieser Arbeit sein wird, dann kann man sich da schon motivieren.
Ja, das klingt eigentlich logisch. Du arbeitest ja immer mit den neuesten Medien, ne? Das fällt schon auch auf. Ne? Du hast immer die neuesten Apps, super Programme. Und da ist jetzt die Frage, hast du das eigentlich gelernt? Also hast du da Ausbildung in diese Richtung oder hast du dir das auch eigentlich eher selbst angelernt? Und bist du da einfach auch so talentiert, dass du da so ein gutes Händchen hast, auch für die modernen Medien und diese Dinge?
Naja, ich hatte einen älteren Bruder, also ich habe mehrere Geschwister, aber vor allem der ist interessant, der war 7 Jahre älter und dem habe ich immer nachgeeifert. Das heißt, der hat zum Beispiel ein Tonbandgerät gehabt, der hat schon Medien, quasi neue Medien verwendet und das hat mich immer interessiert. Und er hat zum Beispiel einen Plattenspieler, hat er auch, und der hat dann niemanden rangelassen, weil er halt sehr heikel war auf die Sachen, aber mich schon, weil er gewusst hat, dass ich ordentlich damit umgehe, und das hat mich halt auch sehr stolz gemacht als kleine Schwester. Und ich glaube, dass das so der Grundstein war. Und ja, es hat begonnen mit einem Kassettenrekorder, Faxgerät. Ich habe eigentlich alles durch, alles, was immer neu gekommen ist, habe ich einmal ausprobiert. Und zwar einfach aus Neugierde. Nicht schon mit dem Hintergedanken, was kann man damit tun und umsetzen, sondern zuerst ist immer die Neugierde. Und dann probiert man halt aus und versucht, was man damit tun kann. Letztendlich ist für mich dann schon wichtig, dass ich es für irgendwas Sinnvolles verwende, nicht als reine Spielerei. Das heißt, hatte ich eben die Idee, dass ich einen Podcast auch machen will. Ich will auch sowas haben.
Ja.
Und dann mache ich das aber nicht für mich alleine, sondern haben wir gedacht, wie kann ich das umsetzen? Mache ich einen Museumspodcast. Und jetzt haben wir den schon einige Jahre.
Einen ganz tollen Podcast, ja, spannend.
Und dann eben die ganzen Social-Media-Sachen.
Ja, genau.
Einfach mal reinschnuppern und ausprobieren. Begonnen hat ja alles mit Facebook. Das ist inzwischen ja schon so ein bisschen altvaterisch, hätte meine Mutter gesagt. Da gibt es ja schon viel neuere Sachen. Sogar Instagram ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt ist TikTok. Wer weiß, was in Zukunft noch kommen wird. Ich will es halt einfach ausprobieren und nützen für eine gute Sache. Das ist für mich wichtig. Und es macht Spaß. Also wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber es ist einfach auch interessant und lustig. Und ich schaue mir dann auch viele Videos auf YouTube an, so Anleitungsvideos. Und dann probiere ich das einfach aus und versuche das umzusetzen. Nicht perfekt, also ich bin kein Profi, aber das ist eigentlich egal, es ist authentisch auf jeden Fall. Und du unterstützt mich ja da auch viel.
Ja,
wir sind jetzt keine PR-Profis oder so, sondern wir tun einfach.
Und das Museum profitiert ja dann davon.
Genau,
ne? Letztendlich, genau.
Weil wir sehr breit gestreut sind dadurch.
Na gut, okay. Die nächste Frage. Hattest du geplant, so lange im Bezirksmuseum zu bleiben? Ja, dem Anlass gegeben jetzt, ja, eine interessante Frage. Oder wäre deine Performance in der Rosinergasse ursprünglich vielleicht kürzer angelegt gewesen? Vielleicht eben nur in den ersten Jahren oder als Vertretung? Oder wie gesagt, hast du das schon irgendwie geplant gehabt, dann doch länger hier zu bleiben?
Nein, geplant habe ich das nicht. Und das wenn ich jetzt zurückblicke, war ich ja sehr jung damals.
Ja,
ich würde jetzt sagen zu mir, die war ja nur ein Kind,
ja.
obwohl ich schon drei Kinder selber hatte. Und da denkt man nicht dran, was in 30 Jahren ist. Das ist so weit weg und das sind ja alte Leute, das interessiert einen ja dann nicht. Aber da es mir Spaß macht, bin ich einfach dabei geblieben und so hat sich Jahr um Jahr um Jahr angesammelt.
Und dann wurden es 30.
Genau.
Gut, die nächste Frage. Apropos, wie viele Stunden pro Tag schläfst du eigentlich im Schnitt? Das können nicht so viele sein, steht hier noch, weil du ja eigentlich sehr viel arbeitest.
Ja, das kann man schon so sagen, ja. Weil ich arbeite gerne abends und nachts, weil da ist halt einfach mehr Ruhe. Da finde ich, dass da mehr weitergeht, als wenn man durch alle möglichen Dinge abgelenkt ist oder gefordert ist.
Ja.
Naja, und dann irgendwann muss ich ja doch schlafen und irgendwann muss ich auch wieder aufstehen und ja, es sind nicht viele Stunden, ja.
Kommt doch wahrscheinlich drauf an, um was
ja,
gerade
natürlich
ansteht, ob jetzt gerade vielleicht die Eröffnung der neuen Sonderausstellung kommt oder.
Da schaut man auch nicht so, also ich zumindest, da schaue ich nicht auf die Zeit und auf die Stunden, sondern wenn was fertig gemacht werden muss, dann wird es halt fertig gemacht.
Ja. Gut, die nächste Frage. Welche Sondermuseen gibt es und welches magst du besonders gerne und warum?
Soll ich die jetzt alle aufzählen? Das ist eine Prüfung. Dann schauen wir, ob ich schaffe. Aspern, Essling 1809, dann das Zirkus- und Clownmuseum, dann das Gold- und Silberschmiedemuseum, das Rauchfangkehrer-Museum, jetzt habe ich eins, na doch, stimmt, vorher ist noch das Phono-Museum und das Ziegel-Museum.
Genau.
Ja, die sind alles so unterschiedlich, da kann man jetzt wirklich keines herauspicken. Was mich wirklich sehr fasziniert hat, wo man sich auf den ersten Blick denkt, Ziegel-Museum, das heißt eigentlich Ziegel und Baukeramik, Ziegel, was kann das schon sein? Das liegen bei euch die Ziegel herum, wie kann das spannend sein? Aber wenn man einmal mit dem Museumsleiter, mit dem Gerhard Schutti durchgeht, der erzählt dir so viele Geschichten und so viele interessante Dinge und dann kommt man drauf, Ziegel sind eigentlich unser Leben. Also das fast vom Beginn der Zivilisation weg,
ja,
sind Ziegel in unserem Leben und die erzählen auch so viel und dadurch, dass sie eben auch so geprägt werden, dass man weiß, aus welcher Zeit sie stammen und da diese Siegel drinnen sind, erzählen sie auch sehr viel. Man kann zum Beispiel haben wir jetzt das Thema 1945 bis 1955, das habe ich auch gelernt jetzt bei dieser Publikation, die ich für die AGE gemacht habe, dass sie in der Nachkriegszeit nicht so viele Ziegel produzieren konnten, wie gebraucht worden wären durch die vielen Zerstörungen. Also haben sie aus den alten Ziegeln und aus dem Bauschutt, da gab es spezielle Maschinen aus Schweden, die aus diesem Resten quasi neue Ziegel geformt haben.
Ja, interessant, ja, spannend.
Also deshalb würde ich sagen, das war die größte Überraschung, weil bei den anderen Dingen kann man sich ja irgendwie vorstellen. Phonomuseum, natürlich ist das auch faszinierend, gerade für mich, wo ich so technikaffin bin.
Stimmt.
Aber da denkt man sich schon, da ist was Spannendes sicher.
Oder Gold-Silberschmiedemuseum,
ja,
da kann man
klar
auch irgendwie schon
also da kann man
erahnen,
alles,
was einem
genau
erwartet. Genau.
Aber bei den Ziegeln ist es wirklich eine totale Überraschung für mich gewesen.
Aber gerade in Wien, wo wir ja auch durch die Ziegeleien eigentlich eine tolle Geschichte haben, auch an den heutigen
auch Sozialgeschichte hat auch damit zu tun.
Ja, sehr viel zu tun. Ne? Also, ja. Welche Museen außer die Bezirks- und Sondermuseen interessieren dich sonst noch in Wien? Und warum gerade diese?
Naja, natürlich verwandte Museen quasi. Das Wien-Museum ist klar, dass der große Bruder quasi,
Ja,
da schaut man gerne mal
am
hinein und tut auch
Karlsplatz.
ein bisschen spionieren, wie machen die das. Aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, das Kindermuseum, das Zoom-Kindermuseum. Und zwar auch deshalb, weil ich in meiner Studienzeit war ich dort auch tätig, also auch ein paar Stunden nur pro
Ja.
Woche. Das heißt, meine Kinder sind nicht nur hier im Bezirksmuseum aufgewachsen quasi, sondern davor schon im Kindermuseum, weil die sind nach der Schule dann zu mir gekommen und konnten dann auch in der Ausstellung sein und sind auch für Fotos verwendet worden. Und das war
Lustig.
einfach das war noch quasi, sie sind ja dann übersiedelt innerhalb des Museumsquartiers, aber in der
Ja.
ursprünglichen Location, da war ich eigentlich, also mit übersiedelt bin ich dann nicht. Und das war einfach so ein nettes Team. Das war
Ja.
so ein buntes Team mit lauter idealistischen und kreativen Leuten. Und das war einfach auch schön vom Team her. Und natürlich Kinder interessieren mich auch von meiner Ausbildung her. Und meine Kinder waren auch in dem Alter, wo es es
Ja,
interessiert hat. Und ab und zu schaue ich ja jetzt auch noch vorbei. Weil jetzt
vielleicht
kommen ja dann schon die
mit den Enkeln dann
Enkelkinder.
genau auch wieder einen Besuch wert dort. Gibt es eigentlich irgendwie einen gewissen internen Wettbewerb um vielleicht mediale Aufmerksamkeit, Besucher und Veranstaltungen unter den Bezirksmuseen? Oder besteht hier ein sehr gemeinschaftliches, kooperatives Verhältnis untereinander?
Also Konkurrenz glaube ich eher nicht. Das ist auch, weil nicht nur die Sondermuseen sind alle sehr unterschiedlich, auch die Bezirksmuseen. Natürlich eint uns alle etwas, aber trotzdem ist jedes Bezirksmuseum wie ein kleines eigenes Universum. Jeder hat
Einzigartig.
andere Schwerpunkte, manche sind mehr auf Veranstaltungen konzentriert, die machen viele Konzerte. Andere haben eher, zum Beispiel im 20. gibt es sehr viel Blues und so moderne Musik, kann man jetzt gar nicht sagen, sondern so 60er, 50er, 60er, 70er Jahre Musik. Wir haben viele Vorträge oder eben unsere Social Media Präsenz. Und so gibt es einfach verschiedene, man kann sich überall was anderes herauspicken, was uns halt gemeinsam ist, dass wir über die Geschichte des jeweiligen Bezirks eine Ausstellung und Exponate haben. Und dann die Sonderausstellung, einmal pro Jahr,
Ja.
Tag der Bezirksmuseen, die haben wir auch noch gemeinsam.
Ja.
Aber ansonsten gibt es so viele verschiedene Schwerpunkte und Möglichkeiten.
Ein
Das heißt,
Straßenmuseum zum Beispiel im sechsten
im
Bezirk, ne?
genau. Also
Ja.
man kann überall was, es ist nicht so, dass man sagt, ich war in einem Bezirksmuseum, jetzt kenne ich alle. Das kann man nicht sagen. Und auch die Orte, in denen sie sich befinden, ne? Zum Beispiel in Floridsdorf, in diesem Palais kann man fast
Im
sagen.
Mottaschüssel, ja,
Ja.
wirklich ein ganz ein netter Platz,
Oder auch
ja.
das im 19., die sind ja auch in so einem geschichtsträchtigen Haus. Viele sind in Amtshäusern, ja, aber.
Oder im ersten Bezirk im alten
Ja,
Rathaus.
genau. Also da atmet schon quasi der Ort Geschichte, nicht
Ja,
nur
ja.
das, was in der Ausstellung ist.
Interessierst du dich auch für Stadt- und Heimatmuseen in anderen Städten, in anderen Ländern vielleicht sogar? Und machen wir vielleicht auch einmal alle gemeinsam da eine Exkursion? Ein bisschen scherzhaft gefragt, auch mal weiter weg.
Ja, teilweise haben wir das schon gemacht. Wir machen ja einmal im Jahr einen Betriebsausflug, wie wir das nennen, und da versuchen wir ja immer etwas Museales zu finden und
Ja.
danach sitzt man halt noch gemütlich beisammen. Aber das war halt bis jetzt in der näheren Umgebung.
Ja.
Und ja, diese Museen interessieren mich sehr. Da schaue ich immer, wo so ein Museum ist. Wenn es mir am Weg begegnet, bin ich schon drinnen. Wenn ich da mit meiner Tochter unterwegs bin,
Ja.
dann sagt sie, ah, muss das schon wieder sein. Aber das interessiert mich natürlich, weil man schaut, wie machen die das? Wie arbeiten die Geschichte aus? Haben die vielleicht eine Idee? Ich sammle ja gerne. Also ich habe eh selber genug Ideen, aber ich sammle auch gern noch
Ach ja.
zusätzliche Ideen, wie man etwas machen kann. Weil das genauso wie die anderen das bei uns sehen, irgendwo hat man es ja her, irgendwo hat man es mal gehört oder gesehen und dann kann man es umsetzen für die eigene Arbeit. Also insofern ist es interessant.
Ja, es war auch sehr schön, heuer unser Betriebsausflug zum Beispiel in Baden, im Roulette-Museum.
Genau, ja, da haben wir eine Sonderführung bekommen. Ja. Das ist aber auch das Schöne, nicht? Wenn wir quasi als Bezirksmuseum wohin kommen, sind wir ja schon mal ein bisschen was Besonderes.
Ja, das
freut einen natürlich, wenn man nicht so als Normalo da hineinkommt.
Ja, vielleicht passt dann auch die nächste Frage noch ein bisschen dazu. Gibt es einen Austausch mit anderen Museen in anderen Bundesländern, Städten oder vielleicht sogar in anderen Staaten? Vielleicht eine Museumspartnerschaft? Könnte man sowas initiieren, so ähnlich wie es Städtepartnerschaften gibt?
Das würde ich gern. Das ist so ein Zukunftsplan von mir. Das eigentlich schon sehr lang habe ich das vor, dass man sich, Berlin habe ich da immer so im Auge,
spannend.
Aber es kann auch woanders sein. Das würde mich sehr interessieren, dass man sich da austauscht und vielleicht sogar, das ist so eine Idee, dass man ein gemeinsames Thema hat, das in beiden Städten behandelt wird und die Leute quasi aufmerksam gemacht werden. Es gibt es in Wien und auch zum Beispiel in Berlin, und wenn die dann nach Wien kommen, die aus Berlin, dann schauen sie sich bei uns an und umgekehrt. Das ist schon, das wäre eine schöne Sache.
Das klingt spannend, ja.
Vielleicht also hört uns ja irgendjemand zu aus einem anderen Land und denkt sich, ja, die sind ja ganz spannend da im 15.
Ja,
in Wien.
Motiviert, ja, genau. Ja, offen für solche
Könnt
Dinge.
Könnt euch gerne melden.
Das wäre natürlich fein. Also so ähnlich, wie es jetzt schon bei den Bezirksmuseen untereinander wäre, dass man das dann halt auch noch ausdehnt.
Ja.
Sogar andere Städte in der EU mit einbezieht zu Themenschwerpunkten. Das klingt wirklich sehr spannend. Der Herbert fragt dich auch etwas. Er fragt, beziehungsweise, das ist ein bisschen noch ein Statement, deine zweite Heimat ist das Bezirksmuseum. Hast du auch noch andere Hobbys in deinem Leben?
Ja, das ist lustig, weil irgendwann habe ich mich gefragt, die Leute sagen immer, sie haben Hobbys und sie machen das, Golf spielen oder Segeln oder was weiß ich, habe ich eigentlich auch ein Hobby, bis ich dann draufgekommen bin, das Museum ist ja mein Hobby.
Ja, schon.
Und das füllt mich natürlich schon sehr aus.
Ja.
Und ja, sonstige Hobbys ist mein Technikfimmel, dass ich halt immer gerne neue Sachen ausprobiere. Jetzt sowohl was Apps oder Social Media Seiten betrifft oder eben wirklich technische Geräte, die ich gerne. Das macht mir einfach Spaß. Ob ein neues Handy oder irgendein Gerät, das finde ich spannend. Weil da ist so diese. Da ist zuerst mal, man weiß noch nicht, wie das ist, ne? Da muss ich einmal erkundigen, man liest die Gebrauchsanleitung und dann probiert man herum, klappt es vielleicht nicht, tut man weiter und irgendwann funktioniert es und das ist dann halt so ein Erfolgserlebnis.
Ja, na dann möchte der Herbert noch wissen, was ist deine Funktion bezüglich der Bezirks- und der Sondermuseen in Wien?
Naja, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich seit 2023, seit Juni, auch die Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Wiener Bezirksmuseen bin und dadurch eigentlich die Ehre, ich sehe das als Ehre, habe, dass ich mich auch insgesamt um die Bezirks- und Sondermuseen kümmern kann. Also ich habe schon vorher immer natürlich, hatte ich auch Kontakte und wir haben uns ausgetauscht oder ich habe Hilfestellung gegeben, aber jetzt habe ich quasi mehr Möglichkeiten, da etwas gemeinsam für alle Bezirks- und Sondermuseen zu tun. Und das finde ich gut.
Sarah hat auch eine Frage. Sie fragt, vielleicht ein bisschen scherzhaft, hast du eigentlich schon mit 10 dort angefangen zu arbeiten? Vielleicht, weil du auch so professionell wirkst. Ich würde dazu vielleicht ergänzend noch fragen, das schließt ein bisschen auch schon an die anfänglichen Fragen von der Karin an. Wann warst du, wie gesagt, das allererste Mal im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, beziehungsweise was war wirklich damals dein erster Eindruck, wie du hier herinnen warst und wie war überhaupt dein erster Kontakt zu den Bezirksmuseen? Es muss jetzt nicht nur das hier in Rudolfsheim 5 Haus gewesen sein. War das vielleicht mit der Volksschule, wie man das oft klassisch macht, dass man in der dritten Klasse ein Bezirksmuseum besucht? Und wie kannst du dich da, wie erinnerst du dich da noch dran?
Ja, ich bin ja in Meidling aufgewachsen und wir waren wahrscheinlich in der dritten Klasse, weil das da, glaube ich, so im Lehrplan steht, waren wir im Bezirksmuseum.
Im 12.
Im 12., genau. Ich weiß nicht mehr genau, was dort alles gab und was ich gesehen habe. Alles, was ich mich noch erinnern kann, ist, dass meine Gasse, ich habe in der Haebergasse gewohnt, dass da ein Bild von der Haebergasse war. Und das hat mich halt fasziniert. Und das ist aber ehrlich gesagt auch etwas, was die Leute natürlich, die Bezirksmuseen besuchen, auch fasziniert, wenn sie ihr eigenes Haus oder eine Person, über die sie was wissen, wenn sie die hier abgebildet sehen im Museum. Natürlich ist das so ein Einstieg, dass man da quasi weitergeht und weiter forscht und weiter schaut. Und das hat mich halt als Kind auch schon fasziniert. Und dann das Nächste war aber dann wirklich so wie die Geschichte, die ich vorher erzählt habe, wie mich der Bezirksvorsteher ins Museum hinunter geschickt hat, mehr oder weniger. Und wie es da ausgeschaut hat, es war damals, ich habe schon gesagt, so eine Umbruchzeit und es wurde renoviert gerade in dieser Zeit und es gab keine Dauerausstellung. Ah. Also das heißt, die haben sich in der Zeit von Kunstausstellung zu Kunstausstellung gehandelt. Und erst ich habe ja nicht allein begonnen, ich habe mit der Monika Griebel begonnen. Es waren noch einige andere, aber letztlich sind wir zwei übrig geblieben. Und dann war die Frau Schich, war am Montag immer da und hat die Öffnungszeit gemacht und wir zwei waren am Freitag da. Das war eigentlich alles, das war das ganze Team. Und die Monika Griebel hat einige Bekannte gehabt, die dann auch mitgeholfen haben. Und dann haben wir zuerst einmal die Dauerausstellung eingerichtet, die zum Teil ja heute noch so ist. Also sie ist inzwischen schon erweitert worden. Aber die Grundzüge sind aus dieser Zeit.
Das heißt, du warst maßgeblich beteiligt, das Museum eigentlich so zu dem wurde, wie es jetzt dasteht, ne?
Davor gab es natürlich schon eine Ausstellung, aber das gab es, also ich habe es nicht gefunden. Okay. Also ich weiß nicht, was da wirklich genau überall war. Das ist irgendwie verloren gegangen. Das heißt, die Dauerausstellung, die es jetzt gibt, ist zu jetzt vielleicht so 60-70% das, was wir damals 1998 eröffnet haben.
Ja, das klingt wirklich spannend. Und das hast du auch dann damals mit den drei anderen Damen wirklich auch sehr
schön. Wir hatten dann schon so ein Team von 5 Leuten ungefähr, die uns da auch wissenschaftlich unterstützt haben. Eine Künstlerin war auch dabei, die hat zum Beispiel die Kaffeehausecke gestaltet, die hat das mit dem Vorhang so gesagt und dem Kleiderständer, also die hat das ein bisschen künstlerisch betreut auch.
Die Museumsbar gab es ja schon.
Die gab es, ja.
100-Wasser-Stil sozusagen.
Ja, genau, da haben wir erst vor kurzem richtig recherchiert, wie es überhaupt dazu gekommen
ist. Genau, das war ja auch spannend.
Das können wir verlinken in den Shownotes, wer da gerne wissen will, wie es dazu gekommen ist.
Eine gute Idee, das können wir wirklich verlinken. Ja, dann kommt da vielleicht jetzt auch noch eine ein bisschen sehr persönliche Frage, die du dann wahrscheinlich auch eher subjektiver beantworten kannst. Die Frage, wer schätzen die anderen Bezirksmuseen, das ist eher deine Position da auch in der Arge als Präsidentin, dass sie durch dich eigentlich eine sehr gute Vertreterin jetzt auch nach außen bekommen haben seit 2 Jahren. Also fühlst du dich auch gut aufgenommen, fühlst du dich auch geschätzt oder wertgeschätzt eigentlich in dieser Arbeit, die auch da jetzt relativ viel Arbeit für dich bedeutet, die du mit Freude machst, aber auch für dich viel Verantwortung oder noch einen Schritt mehr Verantwortung. Natürlich ist nicht nur Bezirksmuseum, sondern jetzt auch noch Arge. Und ich glaube, die Frage würde ich so interpretieren, fühlst du dich da auch sehr gut aufgenommen und auch irgendwie geschätzt dadurch, dass du dich da so gut jetzt einbringst und dich auch sehr bemühst?
Naja, ich musste in die Position erst hineinwachsen. Also es ist ja immer so, wenn man was neu anfängt, muss man erst einmal sich einrichten in dem ganzen Gefüge.
Das ist logisch.
Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man, also sagen wir so, ich war nicht die erste Wahl. Das war auch ein bisschen so eine Umbruchssituation.
Und wieder, ja?
Ja, schon wieder.
Schon wieder,
genau.
Ja.
Und also es war nicht so, dass die gesagt haben, die Neichel muss das unbedingt machen, weil die kann das sicher. Sondern man hat sich eher gedacht, naja, die können wir nehmen, die ist so eine Kompromisskandidatin. Da kann nicht viel schief gehen, so in die Richtung. Aber so arbeite ich halt nicht. Wenn ich was mache, dann möchte ich das ordentlich machen. Und darum habe ich mich halt da versucht, ein bisschen einzuleben einmal. Das dauert einmal eine Weile. Und dann zu schauen, dass man Ideen hat, die man hat, auch umsetzt. Und da bin ich jetzt dabei. Also 2 Jahre ist ja dann noch nicht so viel.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben dann schon gemeinsam, also alleine geht das auch, so wie es im Museum nicht alleine geht, geht es auch dort nicht alleine. Also ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen. Und ich habe auch schon für die AGE andere Freiwillige gewonnen, die Ich bin da immer Mittwoch dort von 14 bis 18 Uhr, die mich da unterstützen. Und ja, so glaube ich, dass ich doch einen guten Beitrag leiste. Zeigen wird sich das nächstes Jahr im Juni. Da gibt es wieder eine Generalversammlung.
Spannend. Ja.
Da werde ich entweder, also zuerst muss ich mal überlegen, ob ich es weitermache. Nicht, weil ich es nicht gerne mache, sondern weil, wie du gesagt hast, das ist wirklich sehr viel Arbeit. Ich hatte ja schon vorher nicht zu wenig Arbeit.
Ja, und jetzt, viel Verantwortung.
Und jetzt habe ich noch mehr. Aber wenn ich mich da entscheide, dann muss ich eben auch noch gewählt werden.
Ja.
Und wenn das so ist, dann gehe ich davon aus, dass man, weil dann kennt man mich schon, wie ich arbeite.
Ja.
Vorher haben sie es ja nicht wissen können. Jetzt wissen sie schon, in welche Richtung ich gehe. Und wenn das so wertgeschätzt wird, dass ich wieder gewählt werde, dann werde ich mich freuen, weiterhin tätig zu sein für die Wiener Bezirks- und Sondermuseen.
Na, das wäre wunderbar. Also es gäbe sicher viele, die sich da schon sehr freuen würden darüber. Der Michael Kohl hat dir auch gleich vier Fragen gestellt. Was gibt es dir seelisch und emotional, das Bezirksmuseum zu führen? Also dir ganz persönlich auch, wie empfindest du das?
Ja, sehr schön. Es gibt so viele schöne Glücksmomente, weil wir jetzt von den Kindern so viel gesprochen haben. Das sind so schöne Momente, wenn man auf der Straße unterwegs ist und es kommt einem ein Kind entgegen und sagt, ja, da bist du, Herr Brigitte, und mich begrüßt. Also wenn man quasi wie in einem Dorf schon erkannt wird, auf der Straße, je länger man halt dabei ist, desto mehr hat man Kontakt mit verschiedenen Institutionen, Vereinen und dann geht man wirklich durch den Bezirk und ist wie im Dorf, dass man sich an jeder zweiten, dritten Ecke findet, sieht man jemanden, der einen kennt. Einmal ist mir auch schon in der U-Bahn oder so passiert, dass mich jemand erkannt hat. Das ist halt, das ist auch schön, ne? weil so ist man eingebunden in das, sage ich jetzt mal, Dorf, ne?
Ja,
oder in den Bezirk. Und da ich gerne was Positives tun will und verändern will, ist es auch schön, wenn man eben auch eine Anerkennung dafür erhält und eingebunden ist in das Ganze. Das ist schön. Und
ja.
das ist auch etwas, mit der Pension sind ja viele überfordert, weil dann das abreißt, das Berufsleben, und dann wissen sie nicht, was tun sollen. Und diesen Moment gab es bei mir nicht, weil ich war ja während der Berufstätigkeit im Museum und jetzt habe ich einfach mehr Zeit. Jetzt fällt das Berufliche weg und ich kann mehr im Museum machen.
Also vielleicht auch ein guter Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Engagiert euch in der Pension in den Sonder- und Bezirksmuseen in Wien.
Ja, das ist ein guter Tipp, denn die Bezirks- und Sondermuseen sind immer auf der Suche nach Menschen, die sich engagieren und die einen Beitrag leisten wollen. Weil letztendlich, wir machen es für uns, weil es quasi uns eine Befriedigung bringt, aber letztendlich machen wir es ja eigentlich für die Menschen draußen, für den Bezirk, für die Stadt oder auch für die Gäste, die kommen.
Ja, das stimmt.
Das ist eine wirklich sinnvolle Tätigkeit.
Sehr erfüllend, ja. Die nächste Frage. Was sind in der Leitung und Führung die größten Herausforderungen, einem Museum vorangestellt zu sein? Die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen, wir haben das ja eh schon auch ein bisschen angesprochen, ist eben, dass man gut mit den Kolleginnen und Kollegen umgeht. Also dass man, weil ehrenamtlich bedeutet, es ist eben ohne Bezahlung. Bei uns ist es auch so, es sind sehr viele Jüngere, die das auch neben dem Beruf noch machen. Und gerade mit Ehrenamtlichen muss man ganz speziell umgehen, weil da ist nicht dieses Chef-Angestellten-Verhältnis, wo man sagt, du musst da 30 Stunden sein, 40 Stunden und da hast deine Aufgaben und mach das. Und wenn du es nicht machst, wirst du versetzt oder gefeuert.
Das ist eine andere Beziehung zum Team quasi.
Genau, weil wir haben ja alle dieses Feuer und diesen Willen, was Positives zu tun.
Die Leidenschaft für den Bezirk und die Kultur, ja.
Genau, aber man muss auch schauen, dass man gut umgeht mit den Leuten, dass man sie fördert und fordert in der richtigen Weise, dass man sie auch an die richtige Stelle setzt, dass man jetzt zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht mit Menschen gerne in Kontakt ist, jetzt als Besucherinnenbetreuung einsetzt, dann wird das nicht lang gut gehen.
Ja.
Oder jemand, der einfach wirklich auf die auch Besucherinnenbetreuung oder schauen will, während der Besuchszeiten, dass alles halt in Ordnung geht. Und dann sagt er, du recherchierst jetzt für die nächste Ausstellung und rennst in Archive oder tust im Internet forschen und die wollen das aber vielleicht gar nicht. Also man hat sehr viel Verantwortung,
ja,
die Leute dort einzusetzen, wo sie es gerne haben und wo sie auch den größtmöglichen Nutzen auch fürs Museum haben. Das ist halt wieder meine Aufgabe, das zu sehen.
Ja,
das geht natürlich nicht nur darum,
ja,
dass man selber was davon hat ausschließlich, sondern dass das kombiniert ist. Ich habe was für mich selber und ich tue was Sinnvolles.
Ja, du hast ja da, habe ich auch vorher schon im Rahmen der ersten Fragen vorgelesen, auch schon das Kompliment bekommen. Ne? Du kannst gut delegieren, du lobst, du zeichnest aus. Und da war ja auch schon die Frage, ob du das vielleicht sogar irgendwie gelernt hast.
Learning by doing, insofern.
Hast du gesagt, gelernt, ist ja eigentlich auch wirklich auch ein guter Tipp. So soll man das auch vielleicht sehen.
Das ist nämlich auch was Positives an der Museumsarbeit, dass man lernen kann. Dass man das nicht schon können muss, sondern dass man sehr wohl auch während der Tätigkeit was lernen kann. Das betrifft jetzt nicht nur die Leitung, das betrifft auch andere Bereiche. Wenn zum Beispiel die Karin hätte sich, oder vielleicht du hättest dir nicht vorstellen können, Moderatorin bei einem Podcast zu sein, oder? Hast du das je so vorgestellt?
Nein, das hat sich ja eigentlich auch zufällig ergeben und dann, wie du sagst,
dann probiert man's einfach
Learning
mal
by Doing, genau. Und dann hat es wirklich begonnen, so Spaß zu machen und ja, jetzt kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
Und so kann man seine Fähigkeiten erweitern auch durch die Tätigkeit. Man bringt die ein, die man schon hat,
ja,
zum Wohle des Museums, aber andererseits kann man auch viele Fähigkeiten erwerben.
Ja, stimmt. Und du meinst, das gehört schon zu den großen Herausforderungen, einfach das Teammanagement und
genau,
diese. Und dann noch im Hintergrund andere Dinge, weil du musst ja auch noch viel mehr, du musst ja die Finanzen und zum Beispiel, nicht, also das Budget musst du kalkulieren. Im Team gibt es sicherlich viele Ideen, die dann auch was kosten, weil es sind immer total viele kreative Ideen da, auch für die Sonderausstellung und so. Aber du musst ja auch im Hintergrund dafür sorgen, dass das auch alles im Rahmen des Möglichen bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass auch das wirklich ja auch die Bürokratie und diese vielleicht ein bisschen unspektakuläreren Dinge auch eine große Herausforderung sein können.
Ja, kann man sagen. Weil du jetzt Ausstellungen gesagt hast, das würde ich jetzt nicht als Herausforderung ist es natürlich schon, aber jetzt nicht im negativen Sinn.
Ja.
Weil wir wollen alle miteinander
dass wir eine
schöne Ausstellung haben, die auch interessant ist. Wir sind ja gerne sehr kreativ tätig und haben so kleine Details, so wie unsere Schaufensterpuppe Rosina, die immer dem Anlass, dem Thema entsprechend gekleidet ist. Das müsste nicht sein. Das ist jetzt keine Vorgabe und die könnte auch einfach nur irgendein Gewand anhaben und immer in derselben Ecke stehen. Aber wir haben uns halt das Ziel gesetzt, dass sie immer kreativ und zum Thema passend gekleidet ist. Und auch da haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anteil, weil die überlegen sich dann schon, die wissen ja schon, was wir so machen und überlegen sich, was könnte ich denn nächstes Jahr wieder anziehen. Und entweder sie bringen was von zu Hause mit oder sie haben eine Idee, wo man was bekommt. Also das fördert auch die Gemeinschaft und den Teamgeist.
Ja, stimmt. Ja, das ist jetzt auch noch eine interessante Frage. Worin siehst du den Hauptzweck, ein Bezirksmuseum an sich, wohlgemerkt, am Leben zu erhalten? Also worin siehst du den Hauptzweck eines Bezirksmuseums? Das ist natürlich ein Bezirksmuseum ist natürlich wieder was ganz anderes als ein großes Museum wie die Albertina oder was weiß ich, das Naturhistorische, aber das ist ein Bezirksmuseum. Und wie würdest du den Hauptzweck oder das definieren eigentlich?
Ich würde sagen, wir sind die Basis von allen Museen, wenn man so will. Weil wir sind am nächsten dran an den Menschen und an ihrer Umgebung und an ihrem Umfeld. Und das ist auch, wo sie sich hinwenden, die Menschen, wenn sie was über ihr Haus oder über ihre Familie oder über irgendeine Person, die sie interessiert oder über die Geschichte eines Hauses sich informieren. Meistens kommen sie da zuerst zu uns, weil sie sich denken, da ist quasi die Basis.
Ja.
Wenn es was gibt, dann werden die das doch wissen.
Oder ein Kaffeehaus,
ein Geschäft,
was es vielleicht nicht mehr gibt. Genau.
Das
ein Restaurant, was einmal gab vor langer Zeit, wo die Großmutter vielleicht gerne mal noch ihren Kaffee getrunken hat am Nachmittag. Ja, da kommen die Leute ins Bezirksmuseum eigentlich zuerst einmal und erkundigen sich dort.
Genau. Oft ist ja auch so, es gibt auch das andere, dass Leute zuziehen, also neu herziehen und sich einmal informieren wollen, wo sind sie da eigentlich? Wie ist die Geschichte dieser Gegend? Was war da früher? Wie geht es dazu und wie ist es dazu gegangen früher? Und das findet man halt eher in einem Bezirksmuseum, weil im Wien-Museum klarerweise, die können nicht so in die Details gehen. Da gibt es ja den großen Überblick. Aber wenn man wirklich das Detail wissen will,
ein Grätzel,
eine Straße, ein Haus, dann würde man sich klugerweise an ein Bezirksmuseum wenden, weil dort die Chance sehr groß ist, dass man da Auskunft bekommt. Oder zumindest einen Hinweis darauf, wo man sich weiter informieren kann.
Das hast du wunderschön jetzt da ausgedrückt, wirklich. Mit welchem Ansatz wirst doch du mitprobieren, den Fortbestand des Bezirksmuseums, da ist jetzt einmal natürlich unseres, im 15. Gemeinde gewährleisten zu können, Recruiting von Freiwilligen, also vielleicht ein bisschen ein Blick in die Zukunft des Bezirks oder der Bezirksmuseen in Wien, dass sie auch so wie sie jetzt dastehen, so wie sie existieren, auch vielleicht noch in 100 Jahren auch existieren werden und die Bevölkerung in Wien erfreuen oder wie du gesagt hast, auch ihnen weiterhin behilflich sind bei der Recherche, was das Grätzl betrifft und so. Und hast du da vielleicht ein paar Ideen, was man auch tun kann, um sie zukunftsfit und auch erhaltungswürdig zu machen, ne?
Ja, das ist auch eine Überlegung, die ich natürlich auch als AGE-Präsidentin habe. Ja. Denn natürlich, wir müssen im 21. Jahrhundert ankommen. Ja. Also es ist nicht mehr so wie früher ein Heimatmuseum, wo man einfach wahllos Dinge in Vitrinen stellt, die halt schon alle auch ihre Geschichte haben und interessant sind, aber mehr oder weniger ein Sammelsurium sind. Man muss schon auch versuchen, quasi die Zukunft ein bisschen einzubeziehen. Ich würde meinen, dass dazu auch gehört, dass man ein bisschen nach außen geht, dass man schaut, dass man neue Wege findet, weil manche können gar nicht ins Museum kommen, weil sie vielleicht nicht gehen können oder bettlägerig sind, es aber trotzdem Interesse hätten. Da gibt es welche, die sind gar nicht in Wien, sondern in den Bundesländern oder in anderen Ländern.
Wir hatten ja schon Kontakt bis nach Australien.
Ja,
ne?
Genau. Und wie kann man die erreichen? Die kann man nur erreichen, wenn man nach außen geht. Wenn man eben so wie wir, also man müssen nicht alle das ganze Paket haben. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen Blog, der schon über 150.000 Zugriffe hat, was ja eigentlich total, also ich finde es halt sehr toll, dass so ein Nischenthema, eigentlich so ein kleines Thema, so viele Leute interessiert und eben nicht nur in Wien, sondern in der ganzen Welt.
Ja, faszinierend, wirklich. Der Matthias möchte gern wissen, was sind die drei größten Veränderungen, die du in diesen drei Dekaden miterleben durftest, beziehungsweise auch miterleben musstest, hier im Bezirksmuseum?
Naja, die erste Veränderung, habe ich schon genannt, ist, dass wir dann eine Dauerausstellung hatten. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein in der, in der Geschichte des Museums auch. Das zweite war alles quasi in dieser Anfangszeit, dass wir ein EU-Projekt bekommen haben, was ja nicht so einfach ist, weil da braucht man ja immer nationale Partner. Und dann kriegt man erst die EU-Förderung und wir haben das geschafft.
Interessant. Wann war das?
Das war 1999. Da haben wir zum Beispiel die Kinderbibliothek aufgebaut. Da haben wir viele, viele Veranstaltungen gemacht. Das war so die Aufbauphase und da sind viele Ideen. Alles, was später dann entwickelt wurde, hat da quasi seinen Ursprung gehabt.
Ja.
Ja, und das. Das dritte ist eigentlich, ich bin ja nicht immer schon Leiterin des Museums gewesen, ich bin ja das erst seit 2011, also da bin ich ja noch ein Küken ein bisschen, was die Museumsleitung betrifft. Ja. Und das war natürlich auch eine sehr große Veränderung, weil da hatte ich dann die Chance, selber meine Ideen in der Arbeit umzusetzen.
Also noch kreativer das Ganze.
Genau.
Zu gestalten. Und
begonnen habe ich, da waren wir, glaube ich, zu viert oder zu fünft. Und jetzt haben wir ja schon über 20 Leute.
Ein relativ großes Team, ja?
Ja, ja.
Seit wann genau bist du die Leiterin hier?
Haben wir schon
Bezirksmuseum?
Gesagt, seit ja. 2011.
Und wie war das erste Jahr als Leiterin? Du hast jetzt eben eh schon ein bisschen was, aber vielleicht der Unterschied, das finde ich recht nett, die Frage, wie war dein erstes Jahr und wie war jetzt das letzte Jahr, also dein 30. Jahr im Moment, wenn du die beiden vergleichst, was würdest du sagen, was ist auch für dich da vielleicht der größte Unterschied, nicht nur, natürlich jetzt bist du die Leiterin, das warst du damals nicht, aber auch so, mein Gott, ja, das waren die 90er, jetzt haben wir schon 2025. Aber,
ja, natürlich, die Zeiten haben sich geändert und dann, das war eigentlich, dass ich Leitung wurde, das war auch nicht so, dass ich mir gedacht habe selber, so, das will ich jetzt unbedingt machen und das schaffe ich alles, ja. Sondern ich habe mir eher gedacht, na, geht das überhaupt? Ich habe am Anfang mich auch nicht so wirklich getraut bei Eröffnungen, Reden, das waren alles Herausforderungen und da musste ich auch selber erst hineinfinden und dann, wenn du dann auf einmal die Verantwortung hast, du hast zwar auch die Möglichkeiten, aber du musst da ja auch was überlegen. Du musst auch schauen, wie machst du das. Du musst quasi dem Ganzen deine Handschrift verleihen.
Ja.
Und dazu musst du aber zuerst wissen, was du überhaupt schreiben willst. Ne? Also es ist sehr aufregend.
Ich weiß, ich verstehe.
Es ist auch sehr teilweise furchteinflößend. Aber es ist, wenn man es dann so Schritt für Schritt schafft, dann sind das Erfolgserlebnisse. Man hat sich quasi selbst überwunden und hat dann was geschaffen und es ist doch gegangen. Also man hat dann auch für spätere Dinge die Gewissheit, wenn man sich bemüht oder wenn man die Herausforderung annimmt, man kann es schaffen.
Ja.
Es ist nicht unmöglich.
Ja, zum Beispiel jetzt ist schon selbstverständlich, dass wir zweimal im Jahr eine Open Mic Night haben.
Ja, ne? Ja.
Das war damals, vor 30 Jahren war noch gar kein Thema in dem Sinn,
nein,
so, dass
genau.
So etwas auch so zur Selbstverständlichkeit dann später wird. Ne?
Da war eigentlich der Tenor, ja, man hat eine Dauerausstellung, ja. Man hat zweimal in der Woche offen und vielleicht ab und zu mal Veranstaltung und ab und zu mal eine neue Ausstellung. Aber nicht in der Regelmäßigkeit wie durch den Tag der Bezirksmuseen, sondern ja, wenn es sich halt irgendwie ergibt. Das war so der Grundtenor. Und jetzt haben wir auch alle Bezirks- und Sondermuseen auch schon quasi ein gewisser Standard ist erreicht worden, der aber auch sichtbar sein soll. Also es genügt nicht mehr, nur so zu sein wie vor 30 Jahren. Das ist zu wenig für die heutige Zeit.
Das passt vielleicht auch zu der Frage, mit welchen Ansätzen du den Fortbestand des Museums oder der Museen siehst. Ja? Das würde auch da noch gut dazu passen. Gut, gemeinsam mit der Ines stelle ich dir jetzt auch eine Frage, also auch sie hat das interessiert, und zwar wann und warum wurdest du vegan? Eigentlich sind es dann zwei, drei Fragen. Warum und wann hat das dann auch Einfluss auf das Museum genommen? Ne? Man muss ja auch dazu sagen, alle unsere Getränke und Speisen hier im Museum sind vegan. Also wie kam dir da eigentlich die geniale Idee, dass das Museum bezüglich unserer Snacks, Getränke und aller anderen kulinarischen Angebote quasi ein veganes Museum geworden ist, was ja auch wirklich für die Besucher, finde ich, sehr angenehm ist, weil also meiner Meinung nach auch viele Probleme dadurch nicht entstehen, ob jemand jetzt Unverträglichkeit hat, Laktoseintoleranz hat oder so. Ich finde das, oder bestimmtes Fleisch nicht möchte oder so, also ich finde das ja auch sehr sympathisch und sehr angenehm, dass wir da sehr vegan sind, auch im Ausschank und so, aber wie kam es dazu? Wie wurdest du vegan und wurdest du mit auch gleich das aufs Museum übertragen oder hat das dann ein bisschen gedauert?
Nein, das hat schon gedauert. Wie lange ich jetzt schon vegan bin? Also ich bin schon sehr lange vegetarisch und weiß es gar nicht, sind es 5, 6, 7, es werden schon mehr Jahre sein, die ich jetzt vegan bin. Und wenn man diesen, also nicht nur vegan isst, sondern quasi den veganen Gedanken in sich trägt, dann ist es halt einfach ein Widerspruch, wenn man in bestimmten Zusammenhängen dann weiterhin Fleisch, Milch und Käse verwendet.
Ja.
Und umsetzen konnte ich es ja erst, als ich selbst die Verantwortung übernommen habe. Da hat es auch dann noch eine Weile gedauert. Aber dann dachte ich mir einfach, wir machen es einfach, weil es ist auch für den Nachhaltigkeitsgedanken,
ja,
ist es auch entscheidend. Wir haben ja auch die Kleidertauschparty, was da auch dazu passt, dass man nicht immer neue, ja, Kleidung besorgen muss, sondern einfach, es gibt schon genug Kleidung auf der Welt. Wenn man sie tauscht, kommt man selber zu neuen Sachen und gibt Sachen her, die anderen wieder Freude machen.
Stimmt.
Und ich finde, in dieses System fügt sich das ein. Und
in dem Kontext sind, genau, wir ein sehr umweltfreundliches, bewusstes, genau, Museum, würde ich auch sagen. Das passt dann auch alles sehr gut zusammen. Ne?
Genau.
Ja.
Und das ist halt eine, wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, das auch nicht nur im eigenen, im Privaten zu tun, sondern auch nach außen zu tragen, finde ich, sollte man das auch versuchen und tun.
Ja, ich finde das auch eine sehr, sehr gute Idee. Die Susanne fragt dich, wie konntest du Beruf, Familie und Freiwilligenarbeit die vielen Jahre hindurch so gut unter einen Hut bringen?
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich ja nicht von Anfang an diese 40-Stunden-Woche hatte, sondern, ja, das hat ja sehr, sehr langsam und sehr mit sehr kleinen Schritten
Step
begonnen. Genau, wie ich gesagt habe, waren wir gemeinsam mit meiner Kollegin am Freitag da, die 2 Stunden.
Ja.
Da haben wir halt dann ein bisschen herumgewerkelt im Büro und haben Sachen aufgearbeitet. Natürlich, wenn wir die Dauerausstellung vorbereitet haben, war auch ein bisschen mehr zu tun. Auch nicht vergleichbar mit heute, aber doch mehr. Und so hat sich das schon langsam gesteigert.
Ja.
Also es war nicht 30 Jahre genauso wie jetzt.
Ja, das ist halt mit den Jahren immer ein bisschen mehr geworden.
Genau,
ne?
Genau. Und ja, die Kinder sind mitgewachsen. So wie ich gesagt habe, im Kindermuseum,
ja,
sind sie auch hier mitgewachsen. Und sie waren hier, sie haben die Bücher gelesen in der Leseecke.
Und sind ja auch bis heute teilweise aktiv mit dabei. Ne? Also
ja,
wenn man an das letzte Projekt, ja, mit den Audio...
Ja, da ist auch meine Tochter beteiligt bei den Audioguides für die Bezirksmuseen.
Ja.
Und sie haben auch oft mitgeholfen beim Tag,
ja,
der,
genau,
Bezirksmuseen. Oder sie besuchen, jetzt besuchen sie mich oft an dem Tag. Also das ist für sie, ich finde das eigentlich gut, wenn Kinder sehen, wo ihre Eltern tätig sind. Wenn,
ja,
wenn sie nicht nur sagen, die Mama ist im Büro, sondern wenn sie auch wissen,
ein Bezug
wo genau
dazu
ist sie und was macht sie
können
dort.
Ja, ja, genau. Also das ist wunderschön eigentlich, stimmt.
Und meine, die Judith, glaube ich, also sie muss mich korrigieren, wenn sie es dann hört, die ist ja ein sehr großer 3-Fragezeichen-Fan.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass sie das hier erstmals kennengelernt hat, weil da gab es den Leseonkel Helmut, der aus Büchern aus der Kinderbibliothek vorgelesen hat und da hat er eben aus den 3 Fragezeichen was gelesen und ich glaube, da wurde ihr Interesse geweckt.
Ja. Detektive. Ich glaube, wir haben die Bücher ja eh noch bei,
ja,
uns,
ja,
hier
sind
in der
noch da,
Kinderbibliothek.
Noch die werden auch immer wertvoller, ne, mit,
ja,
den,
stimmt,
Jahren.
Der Stefan hat auch eine Frage an dich und er hat auch gleich ein paar Vorschläge mit dabei im Gepäck. Er meint, würdest du, so wie ich, auch einen großartigen Neubau für ein österreichisches Zeitgeschichte-Museum begrüßen? Er könnte sich ja den Christian-Broder-Platz, der Maria-Hilfer-Platz vorstellen, den Schwedenplatz oder eine architektonische Intervention in der Neuen Burg. Also wie gesagt, er möchte gern wissen, wie du zur österreichischen Zeitgeschichte bzw. dazu stündest, dass die österreichische Zeitgeschichte, die auch bei uns hier immer sehr aktuell ist, sogar ein eigenes Museum in Wien bekommen würde.
Ja, das würde ich sehr gut finden und wenn es der Christian-Broder-Platz wäre, wäre es mir auch angenehm,
ja,
das ist in der Nähe,
ja,
das ist ja schon fast im 15.
Stimmt, ja, also so gesehen wäre das natürlich, ja, eigentlich für uns auch sehr interessant, ne? So als Location.
Und es ist ja so, dass ich jetzt nebenbei Geschichte studiere,
ja,
seit einigen Jahren schon, also schön langsam geht es weiter, weil ich halt nicht so viel Zeit extra habe, aber da würde es natürlich auch dazu passen.
Ja, wir sind jetzt schon bei Frage 28 angelangt.
Aha.
Ja, die Ines möchte schließlich noch Folgendes gern von dir wissen. So gefühlt, wie viele Stunden arbeitest du im bzw. fürs Museum so im Durchschnitt pro Woche?
Kann ich nicht so genau sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, muss gerade eine Ausstellung vorbereitet werden.
Ja, genau.
Oder ist eine, die Open Mic Night steht an, da ist auch viel zu tun, dass man die Social Media Arbeit macht und die Webseite bestückt und mit den Leuten Kontakt aufnimmt. Also darauf kommt es an.
Also gefühlt 30 Stunden,
ja,
in der Woche sind schon.
Ja,
glaube ich,
für nicht alle im Museum. Ich arbeite ja auch viel zu Hause. Ich muss ja nicht alles immer hier machen. Aber ja, das kommt schon hin, ja.
Und dann noch vielleicht, wie stellst du dir die Zukunft vom Bezirksmuseum hier vor? Beziehungsweise, was ich auch spannend, wie siehst du deine Zukunft im Museum? Siehst du dich eh noch lange hier bei uns?
Ja, also für im Moment uns bin ich noch nicht amtsmüde. Und solange meine Ideen weiterhin sprießen und solange ich auch die Gelegenheit habe, vieles davon umzusetzen und solange ich auch so ein tolles Team habe, das mich dabei unterstützt und meine Verrücktheiten auch mitträgt oder beziehungsweise sogar befeuert, da bist ja du eine Kandidatin, du bist auch sehr gut darin, mich immer so auf Spur zu bringen, wenn ich ein bisschen in manchen Bereichen nicht immer gewollt, aber halt aus Zeitgründen ein bisschen nachlässig bin, dann bringst du mich wieder auf Spur und sagst, du, die Veranstaltung ist noch nicht auf der Webseite.
Ja.
Das brauche ich auch manchmal. Also solange diese drei Faktoren da sind, meine Neugierde und Ideen, das Team, was war das Dritte? Das war das nicht mehr. Mein Gedächtnis muss auch halten, ja.
Das Gedächtnis also, muss auch halten, ja.
So, aber solange das wird noch da lange ist, halten, ja. Solange möchte ich noch, also so die Umstände habe ich gemeint, solange ich das auch umsetzen kann, was ich mir auch ausdenke und solange das Team hinter mir steht und neben mir steht und vor mir steht, solange kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Das heißt, wir werden noch ganz viele Jahre zusammenarbeiten, so wie es ausschaut, sehr ja, gerne. Hoffentlich, ja. Ja, dann bringe ich uns jetzt zur 30. Frage, ja, auf Spur. Die ist abschließend, glaube ich, auch ganz nett. Gibt es etwas, was dir jetzt so vielleicht eben abschließend gesehen ganz besonders am Herzen liegt hier im Bezirksmuseum? So vielleicht noch so
was? Also eine Zukunftsvision meinst du, oder?
Ja, es kann aber auch was Gegenwärtiges sein, was für dich halt so was ganz Spezielles ist, was du sagst, das ist so auch.
Naja, es ist so eine Mischung aus, es soll so bleiben, wie es ist, so gut bleiben, wie es ist, und es soll so gut werden, wie wir uns vorstellen. Also es soll eine Mischung sein. Also es soll nicht total eine Abgrenzung sein, so ab morgen machen wir alles ganz anders. Das würde ich auch nicht gut finden. Also das Bewährte soll bleiben, aber man soll immer offen sein für Neues, für Änderungen, für Adaptierungen. Weil das macht das Ganze ja auch spannend und wertvoll für einen selber und dadurch auch für die anderen.
Ja, liebe Brigitte, vielen Dank für dieses spannende Interview. Es war wirklich anregend und motivierend. Und ich würde sagen, dein Engagement inspiriert uns alle immer wieder aufs Neue. Und deshalb ist das Museumsteam, glaube ich, auch so fleißig und kreativ und wirklich so gerne mit dabei. Danke dir.
Ich danke dir.
Also da haben sich unsere lieben Kolleginnen und Kollegen ja wirklich ins Zeug gelegt und tolle Fragen ausgedacht. Und zur Feier des Tages dauert diese Folge diesmal ausnahmsweise 5x15 Minuten.
Ja, das waren wirklich sehr aufregende Fragen.
Das ist wohl wahr. Wir haben bei uns im Museum glücklicherweise so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, dich und mich eingeschlossen, und eine wunderbare Museumsleiterin. Jetzt ist natürlich auch noch Grätzl-Korrespondentin Karin Elise Sturm, Sani, dran. Wohin hat sie ihre Recherche geführt?
Karin, Sani, war diesmal am Rheindorfgassenfest unterwegs. Karin, was kannst du uns da berichten?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte, Birgit und Paul. Vergangenes Wochenende, ich schwebe immer noch auf Wolken. 5. und 6. September 2025 war das Holy Holy Rheindorfgassenfest und ich war einen Tag am Infostand unseres Bezirksmuseums und einen Tag rund um den Dom auf dem Fest unterwegs und habe einige Leute gefragt, was ihnen denn so gefallen würde am Rheindorfgassenfest, also was jetzt ihnen so speziell gefallen würde. Straßenfeste gibt es ja viele, aber Rheindorfgassenfest gibt es nur eins. Sie müssen wissen, das Rheindorfgassenfest spielt sich auf drei Bühnen in der Rheindorfgasse ab, dazwischen jede Menge Infostände, Verkaufsstände, Essen, Trinken. Und es kommen jede Menge junge und auch ältere Menschen, um hier zu feiern, zu schunkeln, zu essen, trinken und um glücklich zu sein. Aber ich rede gar nicht lang herum, ich habe Ihnen eine Audio-Collage zusammengestellt. Ich sage nur die Namen der Sprechenden und die Menschen des Festes kommen selbst zu Wort. Meine Frage lautete, was zeichnet für Sie oder dich das Rheindorfgassenfest aus? Was ist sozusagen das Spezielle für dich oder für Sie am Rheindorfgassenfest? Also, was gefällt Ihnen denn besonders gut am Rheindorf-Gassenfest? Und hier sind die Antworten von Roswitha.
Die Vielfalt, die verschiedensten Menschengruppen und vor allem Café Melange,
ja,
oder Café,
ja,
und eben der Emanuele,
ja, Dalberata.
Dalberata, ja, genau.
Okay.
Der bald da einzieht.
Ja.
Genau.
Doris.
Naja, diese ganze Gemeinschaft, meine Freundin kennt ja da auch sehr viele Menschen und da bin ich halt auch dabei und kenne auch schon sehr viele in dem Kretzel.
Walter.
Die Atmosphäre.
Okay. Essen, trinken.
Ja, auch. Aber ist nicht unbedingt das Wesentliche.
Okay, das am besten fällt dir die Atmosphäre.
Genau.
Alex.
Erstens einmal ist es ein sehr sympathisches Festl. Die Leute sind leiwand. Es gibt Musik, es gibt Kulinarik, es gibt Informationen von unterschiedlichen Institutionen, wo man hingehen kann. Ja, und es ist immer gute Stimmung.
Andreas.
Das Multikulti-System ist super toll, die netten Leute und es ist eine ganz eine gemütliche Atmosphäre bei uns.
Bianca.
Was los, ganz viel unterschiedliches Angebot, kulinarisch und ja, ist immer
heute die Musik?
Ja, ganz in Ordnung. Die Zierer war so ein bisschen besser.
Claudia?
Ja, die Musik, das Leben, die Menschen, die jungen Leute, die kommen, alles.
Okay. Hast du gemerkt, dass sich das irgendwie verändert hat, das Rheindorf-Gassenfest über die Jahre?
Oh ja, ich wohne schon lange da und früher war das so ein bisschen gruftig mit nur Bier trinken und hunter drunter und jetzt ist es verjüngt und lebendig und lustig und fröhlich.
Enana?
Urschön, wunderbar, es gefällt mir wirklich gut.
Gabor?
Ich liebe das, das ist der beste Platz in der Welt in diesem Moment.
Wieso gefällt dir das so gut?
So gut, ja, das ist...
Ist das die Musik, ist das das Essen?
Ja, das alles, das ist zusammen, das ist eine große Mischung, Menschen oder Musik oder Essen, ja, das ist eine kleine, große Festival, das ist...
Ja, das ist eine schöne Beschreibung, ein kleines, großes Festival.
Ja.
Gerhard?
Es ist recht lässig da, ja, es ist ja gemütlich, urig, schöne
Was
Stimmung.
Gefällt am besten? Du sitzt da neben deinem Bier, also ich nehme an.
Also das Bier ist einer dieser Dinge, die nicht zu verachten sind, ja, sage ich jetzt mal auf solchen Festen. Aber es ist ganz einfach die Mischung, es ist schön, wenn man so ein Grätzl sich selber versucht zu leben, zu feiern. Grätzlfeste sind immer schön.
Julius?
Die Musik und weil es eine lockere Atmosphäre ist.
Okay, und wie ist es für dich, du wohnst da in der Gassen, wenn da unter dir die Party ist, ist das lustig?
Super, endlich tut sie was.
Karin?
Ich bin jetzt schon einige Male da gewesen, es taugt mir sehr, man kann gut essen, trinken, wir sitzen jetzt auch sehr gemütlich umeinander und Rheindorf hat einen ganz speziellen Bezug, weil man kennt das Quell, man verbindet es mit Willi Resetaritz, wer noch kennt. Und das ist so eine sehr heimatliche Geschichte. Man fühlt
Bist
sich
du Kurtologin?
Ja, bin ich.
Verstehe.
Die Kurtologinnen und Kurtologen, die sind da immer im Rheindorf.
Verstehe.
Hausbesen, ja.
Ja.
Genau.
Und wie oft warst du schon im Rheindorf-Gassenfest?
Ja, war schon das 10. Mal jetzt, glaube ich, oder 15. Mal. Ja, fast jedes Jahr.
Was gefällt dir speziell am Rheindorf-Gassenfest, also im Vergleich zu einem anderen Straßenfest?
Also was ich da sehr lustig finde, ist diese Kombination aus, ich sage einmal, bodenständig und ein bisschen Bobo. Ja,
Bobo?
Ja,
okay.
Es ist schon so, einige Geschäfte sind doch eher, ja, ich sage einmal, was Besonderes, also ich sage mal zum Beispiel das Buchcafé Melange, von dem habe ich gehört, es sieht leider aus, aber in die nördlichere Gegend,
ja,
also
nein,
nach Mahü.
Nein.
Auf die Mahü, oder?
Ja, auf die Mahü, aber
es ist noch Rheindorf.
Es ist noch Rheindorf,
ja. Genau. Und dann gibt es doch die eher, sage mal, einfacheren Buden, also wo die Hacke halt ein Bier trinken oder so. Und die Mischung funktioniert da und das ist eigentlich nicht selbstverständlich.
Katja?
Die Stimmung ist immer gut, die Leute sind angenehm, das Wetter passt zu 90% auch und natürlich die Bands und DJs, die Musik machen.
Laura?
Na, erstens haben sie immer ein gutes Musikprogramm und zweitens trifft man alle hier. Ja? Also ich habe einen Sohn, der ist hier im Kindergarten und in die Volksschule gegangen und man trifft alle ehemaligen Schulkollegen, Kindergartenkollegen und ihre Familien und überhaupt, ja, und auch meine, ich bin Musikerin, alle meine Musikerkollegen.
Also
man trifft alle, die man kennt.
Super, also das Rheindorf-Gossenfest ist sozusagen das Heimat-Grätzl-Fest.
Genau. Das ist das Homebase-Festl, ja.
Maurizio?
Ich finde das, mir gefällt das sehr gut. Ich glaube, der Künstler Friedel Preisel hat mal gesagt, das ist ein sehr erdiger Bezirk und ein sehr erdiges Fest. Und das beschreibt es sehr gut, finde ich.
Philipp?
Bunt, lebendig, laut. Sehr schönes Fest da wir sind alle gut drauf.
Okay, super.
Es hat so Grätzl-Feeling und aber nicht so was, also es ist nicht provinziell.
Okay, magst du das gern, das Fest?
Ja, schon.
Okay,
ich würde es nicht machen so lange.
Ist ein Gern-Job sozusagen.
Ja, es ist furchtbar anstrengend. 2 Tage lang 4 Bands mischen und von der Früh weg bis spät in der Nacht. Aber es sind immer wieder super Bands da, es macht schon Spaß, ja.
Okay.
Nette Kollegen auch.
Sarah?
Also es gefällt mir gut. Ich war tatsächlich positiv überrascht. Ich dachte eher, dass es so ein kleines Fest wird, so wirklich klein, mit so ein paar Ständen, vielleicht so ein bisschen Musik. Da war ich dementsprechend auch überrascht, dass ich gekommen bin und da waren noch so viele Stände und wirklich Live-Musiker auch. Ja, aber es gefällt mir gut hier.
Stefan?
Ah, die Stimmung, es ist nicht so eine so abgeschleckte Geschichte wie am Rathausplatz oder sowas ähnliches, sondern es ist einfach ein Nachbarschaftsfest.
Und Susi?
Oh, die Vielfalt eigentlich. Vor allem, also zum Beispiel heute freue ich mich wahnsinnig auf Esrap.
Ja.
Ich glaube sehr viele.
Ja.
Und ansonsten, ja, kunterbunt. Also es ist jeder und alles vertreten und es ist so ein richtiges Dorffestcharakter, aber auch mit etlichen Initiativen. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die da sind. Ist schon cool.
Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, und besser Sie hören, schauen Sie sich das an. Kommen Sie das nächste Mal vorbei bei uns. In einem Jahr geht es weiter, weil nach dem Rheindorf-Gassenfest ist vor dem Rheindorf-Gassenfest, dann wieder im September 2026. Damit verabschiede ich mich für heute und gebe zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio.
Es ist toll, dass es so viele spannende Feste und Veranstaltungen in Rudolfsheim 5 Haus gibt.
Ja, das finde ich auch wirklich super. Ich bin natürlich jedes Jahr immer wieder sehr gerne mit dem Museum dabei.
Wie schaut's denn dann eigentlich im Herbst aus mit den Events im Museum? Da tut sich ja sicher wieder einiges.
Genau, so ist es, lieber Paul. Du kannst unseren Hörerinnen und Hörern gerne schon ein paar Veranstaltungen ankündigen.
Am 21. September von 11 Uhr bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher wieder stöbern, staunen und kaufen bei unserem Museumsflohmarkt in der Rosinergasse 4. Die Lange Nacht der Museen findet am Samstag, dem 4. Oktober ab 17.30 Uhr statt. Bitte beachten, Eintritt nur mit Lange Nacht der Museen-Ticket. Tickets sind bei uns im Museum erhältlich. Und unsere Open Mic Night am 17. Oktober möchte ich auch noch kurz erwähnen. KünstlerInnen, die mitmachen wollen, können sich gerne ab sofort unter podcast15@bm15.at melden.
Wir freuen uns schon darauf und hoffen wie immer auf viele BesucherInnen.
Ja, Birgit, jetzt bleibt nur noch wie gewohnt die Frage offen, die du sonst immer stellst. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere HörerInnen und Hörer?
In unserer nächsten Folge geht es um Egon Bichl und über die Freuden der Genealogie, der Ahnen und Familienforschung.
Ich bin begeistert und sehr neugierig.
Lieber Paul, wir kommen zum Ende dieser speziellen, außergewöhnlichen Folge. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu moderieren. Und es hat Spaß gemacht, dass du mit mir quasi die Rolle getauscht hast.
Vielen Dank. Ich sage es jetzt einfach mit den schon gewohnten Worten. Es war mir ein Ehrenamt, liebe Birgit. Tschüss und ciao.
Baba, Paul. Und bis demnächst bei der Vorortgeschichte. Und an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, danke fürs Dabeisein. Sie sehen und hören, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum, verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Website, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Birgit Diebi.
Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at/podcast.